Dank für die nette Eröffnung. Von mir auch herzlich willkommen zum 28. Silvesterseminar. Mein Name ist Walter Kolb und ich darf hier mit euch als Moderatorin durch das Programm führen. Bevor ich Ihnen das Programm der nächsten drei Tage vorstelle, muss ich aber eine traurige, wenn auch nicht ganz unerwartete Nachricht an Sie weitergeben. Ende Jänner ist nämlich Helmut Frühlinghaus verstorben, den, glaube ich, schon viele von Ihnen kennen. Er war in den letzten Jahren einige Male bei unserem Seminar als Vortragender und Workshopleiter und wir haben ihn alle, glaube ich, sehr, sehr geschätzt und ich würde Sie bitten, dass wir eine Schweigeminute für ihn einladen. Ja, das Programm folgt dem Ablauf der letzten Seminare, bis auf eine kleine Änderung, die man gleich ankündigen werde. Es gibt allerdings auch eine nicht so angenehme Änderung, nämlich das dritte Referat, das im Programm angekündigt ist für heute Nachmittag, muss leider entfallen, weil Frau Davis-Wilikowski leider ganz kurzfristig abgesagt hat. Das heißt, wir haben heute Nachmittag zwei Referate. Wir haben dadurch mehr Zeit für eine Diskussion, vielleicht auch ein bisschen Zeit dann kurz zu verschnaufen vor dem Abendessen und dann um 19 Uhr, und das ist eben heuer neu, dass es auch am Freitag am Abend eine Veranstaltung gibt, werden wir haben ein Gespräch, eine Lesung mit Eva Rossmann, die, glaube ich, auch die allermeisten von Ihnen kennen, und es gibt auch so spezielle Einladungskärtchen für diese Lesung noch auf Ihrem Platz.
Durch
Ihr Schloss. Ja, das heißt, der Plan ist, dass wir jetzt um 17:45 relativ früh schon unser Abendessen heute kriegen, dass wir dann um 19:50 beginnen können, dass Frau Rossmann dann heute Abend noch zurückkommen muss. Morgen, wie immer, die Workshops. Es gibt diesmal fünf Workshops, die wir im Programm gesehen haben. Das erste Mal auch ein Chinesisch-Workshop. Und es freut uns besonders, dass der zustande gekommen ist. Morgen Abend dann um 19.30 Uhr ein Gespräch mit Sarah Wiener, das unsere Kollegin Jacques Jus führen wird. Dann am Sonntag geht es weiter am Vormittag mit dem Workshop. Zum Mittag dann die Workshop-Berichte. Und um ca. 13.30 Uhr sind wir dann zu Ende und diejenigen, die mit dem Bus gekommen sind, um 15 Uhr wird dann der Bus wieder zurück nach Wien fahren. Ja, zum Thema des Seminars Essen, Trinken und andere Wirklichkeiten. Das war ein Themenvorschlag, der in den Feedbackbögen nach dem letzten Seminar genannt worden ist, den wir aufgegriffen haben. Und ich glaube, es ist ein Thema, das beim Übersetzen ständig vorkommt. Was tun wir mit Essen, Trinken, Speisen, Nahrungsmitteln, was auch immer und anderen Wirklichkeiten beim Übersetzen? Essen, Trinken ist extrem kulturspezifisch, wie wir alle wissen.
Da haben Sie den Appetit nicht verdient.
Genau, genau. Ich sehe nicht, was die Uta trinkt, aber wahrscheinlich Schwarzen Tee, genau. Wenn sie Melange getrunken hätte, könnte ich erzählen, dass eben ich als Tirolerin, das auch ein Kulturschock war, wie ich nach Wien gekommen bin. Und das hat gedauert, eine Zeit mich daran zu gewöhnen, dass es nämlich nicht der Melange ist, wie ich jahrelang gesagt habe, sondern die Melange. Ich war das immer der Melange. Ich weiß nicht, warum der verlängerte oder so. Genauso wie bei uns keine Paradeiser und Erdäpfel wachsen, sondern Tomaten und Kartoffeln wachsen. Kaffee ist ein dankbares Thema, wenn es um Übersetzen von Essen, Speisen und so Dingen geht. Wird auch gern in Lehrbüchern zum Übersetzen immer wieder erwähnt, so als Paradebeispiel dafür, dass das Übersetzen Kulturtransfer ist. Und ich bin da auf ein Beispiel gestoßen und wollte Ihnen zeigen, dass es eben nicht nur für uns als Übersetzerinnen eine Frage ist, wie ich eine andere Kultur in unsere Kultur übertrage, sondern tatsächlich auch schon für Autoren, die zum Beispiel Romane schreiben, die eben nicht in dem Land spielen, für das sie selbst schreiben oder für das sie selbst kommen. Und die betreiben ja schon fast eine Art auch Übersetzung. Das ist ein kurzer Ausschnitt aus einem englischen Krimi von einem gewissen Frank Tallis, der Krimis schreibt, die in Wien spielen. Er schreibt natürlich auf Englisch und die spielen im 19. Jahrhundert. Tallis ist, glaube ich, habe ich gelesen, selbst auch Psychologe, also dass er Krimi-Autor ist. Und seine Hauptfigur ist ein gewisser Psychologe namens Liebermann. Der geht ganz gerne ins Wiener Kaffeehaus, ins Café Mozart wird immer beschrieben. Und Tallis beschreibt das eben so wie auf diesem auf dieser Folie hier. Der bestellt nämlich Liebermann, he ordered a Schwarzer. And a Mozart Torte, and another Schwarzer, and a Türkische. For my friend. Und warum ich das zeige, was ich so interessant fand, ist, wie er irgendwie mit diesen deutschen Wörtern umgegangen ist im englischen Text. Vor allem dann Schwarzer, vor allem eben dann das Türkische, das er eben nicht dekliniert hat. Ich habe mich nicht vertippt, sondern tatsächlich so steht es im Roman und es wäre interessant zu wissen, wie er das entschieden hat, warum er das so schreibt. Er erklärt auch nicht in dem Roman selbst einem englischen Leser, was ein Schwarzer ist oder ein Türkischer ist. Man kann es dann schon aus dem Kontext erschließen. Er schreibt dann, dass man irgendwie Zucker reintut und so weiter. Man kann schon verstehen, dass es Kaffee ist, aber er erklärt das eben nicht weiter. Ganz klar geht es bei so Dingen um Lokalkolorit. Ein anderes Beispiel ist aus einer Übersetzung, britisches Lokalkolorit, auch aus einem Krimi von Elizabeth George. Eine Amerikanerin, deren Krimis in England spielen, also auch nicht, sie schreibt auch nicht, ihre Handlungen sind auch nicht in dem Land eigentlich, für das sie schreibt. Da wird beschrieben, dass jemand in seine Shepherd's Pie packt. Ja? Lokalkolorit britischer Pub, da isst man Shepherd's Pie. Die Übersetzerin Sandra Ciletti hat das einfach mit Pie übersetzt, was, glaube ich, eine sehr häufige Strategie ist, dass man einfach einen Oberbegriff verwendet, wenn man keine andere Möglichkeit sieht. Ich weiß nicht, wer vielleicht weniger mit der britischen Kultur vertraut ist. Das ist ein Art Auflauf, wo drunter Faschiertes ist, Hackfleisch, original eigentlich mit Schaffleisch, daher kommt auch der Name, und obendrauf eben Kartoffelpüree, Kartoffelpie. Und ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht, wie eben man diese Shepherd's Pie übersetzen könnte und bin drauf gekommen, dass es in den anderen englischsprachigen Ländern unterschiedliche Ausdrücke dafür gibt. Potato Pie ist leider, Entschuldigung, falsch geschrieben, in Australien. Potato Top Pie in Neuseeland. Cowboy Pie oder Chinese Pie in Amerika, wobei die Amerikaner noch eine Schicht Ketchup dazwischen geben, zwischen Fleisch und Kartoffel Pie. In Kanada nennen sie es Pâté Chinois. Und in Frankreich Archive Parmentier, so ähnlich ausgesprochen. Und ich habe mich eben gefragt, was würde ich jetzt als französische Übersetzerin zum Beispiel machen, wenn ich diesen Krimi habe, der in England spielt. Und das ist, wenn ich jetzt dieses Archiv de Montier schreibe, ich kenne mich so wenig aus in der französischen Kultur, aber wäre das jetzt zum Beispiel für meine französischen Leserinnen ein kultureller Bruch? Oder was würden die sich denken? Würden die sich denken, das ist aber komisch, dass sie in England Archiv de Montier setzen? Das ist ja etwas typisch Französisch. Sehr komisch, gut. In Deutschland kann man sich auch überlegen, was man machen kann. Die Hackfleischpakete habe ich herausgefunden, das ist wieder was anderes mit dem Hackfleischauflauf und so weiter. Aber es ist natürlich alles etwas anderes, ist klar. Es hat mich dann auch interessiert, warum das Chinese Pie heißt und Pâté Chinois. Und ich bin dann draufgekommen, dass das aus dem 19. Jahrhundert stammt, als in Südamerika die Bahnlinien gebaut wurden und wo ganz viele chinesische Bauarbeiter waren. Nein, chinesische Köche, die viele kanadischen Bauarbeiter gekocht haben, auf Befehl der britischen Bahnbosse, die gesagt haben, kostet Shepherd Pie, weil das ist billig. Und dann haben die kanadischen Bauarbeiter das aus Kanada importiert. Und dann Anfang des 20. Jahrhunderts waren sie dann in Nordamerika, also in den nordamerikanischen Staaten, in diesen Textilfabriken, haben sehr viele kanadische Arbeiter gearbeitet und sie haben das dorthin gebracht. Und von dort kommt dann dieser Ausdruck der Chinese Pie. Und ich erwähne es auch deshalb, weil ich eine ganz viele Kritik von chinesisch Referat schreiben wollte. Aber bevor wir uns China zuwenden, noch ein letztes Beispiel aus einer ganz anderen Ecke der Welt, aus Afrika. Aus einem Text einer Autorin aus Zimbabwe, Kitty Dangaremka heißt sie, und die deutsche Übersetzung von Ilya Trojanov dazu. Und zwar geht es um diese zwei Wörter Matamba und Matungu. Wenn man Zeit hatte, konnte man von der Straße hinab in den dichteren Wald hineingehen, um nach Matamba und Matungu zu suchen, süß und sauer, köstlich. Es ist ein Roman einer jungen Frau, die eben vom Land in die Stadt zieht und hier an dieser Stelle sozusagen ihre Kindheit am Land beschreibt und eben diesen Wald beschreibt. Und man weiß natürlich jetzt beim Deutschen, genauso wie beim Englischen, nicht, was ist das, was sind das für Früchte. Ilya Trojanov hat sich entschieden, das einfach so zu übernehmen. Es gibt sicher, würde ich mal denken, Leser, Leserinnen, die vielleicht gern gewusst hätten, was das für Früchte sind. Was aber, glaube ich, dadurch gewinnt, dass er eben nicht sagt, was das für Früchte sind, ist, dass jeder sich selber vorstellen kann, was das vielleicht ist und sich selber irgendetwas ausdenken kann. Und süß und sauer und köstlich, da entsteht schon ein fast sinnliches Bild, glaube ich, in unserem Kopf, wenn wir das so lesen.
Man weiß eigentlich nicht, was das Buch ist, also jetzt ist
es so, was wir dazu getan haben. Aber süß und sauer, köstlich, also ich merke, ich denke sofort an etwas, wo ich reinbeiße und dann rinnt einem so das Fass. Ich konnte nicht klären, was Matungu ist. Matamba konnte ich klären, das ist dieses Ding, das Sie hier sehen. Eine Frucht mit einer harten Schale, orangen ähnlich, und heißt auch Green Monkey Orange. Das ist auch ein Ausdruck dafür und es gibt einen deutschen Ausdruck, auch im Lateinischen und einen deutschen. Der deutsche ist die grüne Apfelorange. Vielleicht hat sich Treuer noch gedacht, das ist nicht so schön, weil die Matamba, die grüne Apfelorange. Aber auch das ist eine Möglichkeit, sozusagen mit diesen Dingen umzugehen. Das war zu schnell. Aber das sollte noch ein bisschen stehen bleiben. Und im englischen Workshop wird es eben auch um einen afrikanischen Text gehen. Was die Beispiele zeigen sollten, nur für einen kleinen Einstieg, ist natürlich, dass in diesen Begriffen sehr, sehr viel kulturelle Identität steckt, sehr viele Stereotype natürlich auch stecken, mit denen die Literatur klarerweise arbeitet. Das heißt, diese Speisen, diese Getränke, diese Bezeichnungen, das für die kommunizieren irgendetwas, wie Sprache etwas kommuniziert. Es gibt ein paar interessante Parallelen und Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben und die Essen und Sprache verglichen haben. Es gibt einen italienischen Historiker, Massimo Montanari, der sehr viel über das Mittelalter und Ernährungs- und Essgewohnheiten im Mittelalter geforscht hat. Der eben gemeint hat, Essen und Sprachen sind beides Kommunikationscodes, und er sagt auch, Essen hat für ihn genauso eine Grammatik eigentlich wie die Sprache. Dazu kommt eben, dass das Essen, Speisen, Darstellungen davon eine visuelle Komponente haben, eine sinnliche Komponente haben, Geruch, Geschmack, ja. All das wollen wir, glaube ich, auch irgendwie vermitteln in den Übersetzungen. Und wenn wir so süß und sauer denken, irgendwie dieses Sinnliche soll da mitschwingen. Und noch dann ein Gedankensplitter, nur eine kanadische Autorin hat mich aufmerksam gemacht auf einen Aufsatz, bei dem die Autoren das Übersetzen mit dem Essen vergleichen und gemeint haben, ja, es ist eigentlich mit dem Essen genauso mit dem Übersetzen, nämlich wenn Speisen aus anderen Kulturen zu uns kommen, zum Beispiel eben denken wir an chinesisches Essen bei uns, ist es nie dasselbe, sondern es muss irgendwie an unseren Geschmack herangeführt werden. Es wird irgendwie verändert. Wenn man auf uns chinesisches Essen geht, ist es ganz anders, als wenn man in China das chinesische Essen isst. Das heißt, es findet eine Veränderung, eine Anpassung an das eigene statt. Und genauso ist die Übersetzung, dass es, wenn die Elemente irgendwie an unsere Kultur anpassen oder versuchen, dann irgendwie hineinzufügen. Das heißt, bei beiden, beim Essen wie beim Übersetzen, haben wir diese Dialektik von Fremdheit einerseits und Vertrautheit andererseits.